Der Amboss Podcast, Medizin zum Hören. Heute mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Krankheit und Schuld. Am Mikrofon ist für euch Philipp, Arzt aus der Amboss Redaktion. Bevor wir in ganz konkrete Situationen aus dem ärztlichen Alltag eintauchen und uns fragen, wie man darin mit Krankheit und Schuld am besten umgehen kann, möchte ich euch noch auf unsere Themenwochen im Amboss-Blog hinweisen. Dort beschäftigen wir uns nämlich mit der narrativen Medizin. Im Gegensatz zur evidenzbasierten Medizin steht da nicht die Objektivität im Vordergrund, sondern das ganz persönliche, subjektive Erleben im Umgang mit PatientInnen. Der Asystole-Essay-Preis zeichnet AutorInnen aus, die in direkten PatientInnen-Kontakt stehen oder standen oder sich gerade in der Ausbildung dazu befinden und die den Mut haben, über ihre Erfahrungen zu berichten. In der Jury zur diesjährigen Verleihung saß auch Amboss-Co-Gründer Sievert Weiß. Und wir im Amboss-Blog stellen euch die drei Gewinnerinnen-Essays vor. Den ersten Platz hat dieses Jahr Dr. Jill Kaltenborn belegt. Sie fragt sich in ihrem Text, klären wir eigentlich wirklich auf oder sichern wir uns nur juristisch ab? Den zweiten Platz teilen sich zwei Autorinnen. Lena Rupp schreibt darüber, wie man Gespräche beginnt, schwierige Gespräche. Und Svenja Ludwig setzt sich mit der Pandemie und unserem Umgang mit dem Sterben auseinander. Ihr findet diese spannenden und berührenden Texte unter go.amboss.com/rubrik-essay. So, und jetzt zum eigentlichen Thema, Krankheit und Schuld. In der letzten Woche haben wir uns angesehen, was Schuld in der Medizin bedeutet und welchen Stellenwert sie in der Beziehung zwischen Ärztin und Patient einnimmt. Wir haben über Verantwortung gesprochen, beispielsweise die der russischen Soldaten beim völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch über die Verantwortung der ImpfgegnerInnen an der aktuellen pandemischen Lage. Heute wird's noch konkreter. Wie können wir in bestimmten klinischen Situationen handeln, die uns mit dem Thema oder dem Gefühl der Schuld konfrontieren? Um diese Fragen zu klären, steht uns auch dieses Mal Professor Norbert Paul, Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz zur Seite. Hallo.
Schönen guten Tag.
Professor Paul, dann kommen wir gleich mal zur Sache und starten in die erste Situation. Eine starke Raucherin mit über 100 Perkius macht sich nach der Erstdiagnose ihres Bronchialkarzinoms schwere Vorwürfe. Ich bin ja selbst schuld, sagt sie. Hätte ich bloß nicht so viel geraucht. Was würden Sie ihr entgegnen?
Ich würde ihr sagen, Sie müssen auf die Ursachen Ihres Nikotinmissbrauchs schauen. Es ist eine stoffgebundene Erkrankung. Diese Erkrankung hat zu einer weiteren Erkrankung geführt. Ja, es ist extrem schade und vielleicht schicksalshaft, dass Sie zu einer Kettenraucherin geworden sind. Ein frühzeitiges Erkennen, dass das krankhaft ist und eine frühzeitige Intervention gegen das Rauchen hätte vielleicht etwas geändert. Aber nun ist die Situation so, wie sie ist. Und jetzt machen wir gemeinsam das, was zu tun ist, um Ihnen möglichst langes und möglichst qualitatives Leben zu ermöglichen. Über Ihre Sehnsucht nach Bestrafung möchte ich mit Ihnen nicht reden.
Mhm, vielen Dank. Die nächste Situation. Ein ärztlicher Kollege macht sich schwere Selbstvorwürfe, nachdem er im letzten Nachtdienst den Herzinfarkt einer Diabetikerin nicht erkannt hat. Jetzt sagt er, jetzt liegt die auf Intensivstation und ich bin schuld daran. Was würden Sie diesem Kollegen sagen?
Ich würde ihn fragen, ob er sich in einer Situation in der Nacht gesehen hat, in dem er alles, was er zur Abklärung des kardialen Ereignisses hätte tun müssen, getan hat. In einer Situation wiedergefunden hat, in der die Abläufe in seiner Notaufnahme ein geregeltes Vorgehen möglich gemacht haben. Also ich würde ihm nach Organisationsverschulden fragen. Wer Notaufnahmen kennt, weiß, dass die Situation da gelegentlich keine regelhafte Versorgung mehr zulässt. Insofern würde ich ihn fragen, erstens, glaubst du, dass du wirklich einen Fehler gemacht hast, also etwas unterlassen hast, wissentlich unterlassen hast, was du besser getan hättest? Wenn du es getan hast, glaubst du, dass es auch in Organisationsverschulden mitgibt, also dass du in der Lage warst, in der du das Nötige an Diagnostik vielleicht nicht getan hast, weil du den kardiologischen Hintergrunddienst nicht bekommen hast, nicht wecken wolltest, was auch immer. Und wenn sozusagen das alles mit Nein beantwortet wird, dann hat er ja nicht aus freien Stücken gegen eine eingesehene sittliche Verpflichtung gehandelt. Seine sittliche Verpflichtung ist Sorgfaltspflicht als Arzt. Ja, er muss alles Erdenkliche abklären. Und wenn er nur den Hauch einer Ahnung gehabt hätte, hui, da gibt es einen Infarkt, dann hätte er entsprechend diagnostisch oder interventionell agieren müssen, beziehungsweise das hätte das auslösen müssen. In der Regel ist das aber immer so eine Gemengelage. Also ja, sie haben das Gefühl, Mensch, hätte ich doch. Und haben aber gleichzeitig ein ganzes Cluster an Rahmenbedingungen, die schon nahelegen, warum sie es nicht getan haben. Ja, das macht's für den Einzelnen nicht einfacher. Psychologisch ist das immer noch gleich belastend, aber die Frage der Schuld stellt sich ein bisschen anders. Ich erinnere mich an die inadäquate Schmerzbehandlung eines unserer Kinder auf der Intensivstation aus Rücksichtnahme auf kulturelle Bedürfnisse der Eltern. Das hat dann zu einer sehr massiven Intervention, nämlich zur Androhung des Entzugs des Sorgerechts geführt, als das nicht mehr kommunizierbar war, dass das Kind jetzt analgesidiert werden muss. Aber da hab ich mir natürlich auch gefragt, bin ich jetzt schuld daran, dass dieses Kind 2, 3 Tage in einer leidvollen Situation war, weil wir auf gut Deutsch nicht konfrontationsfähig genug waren? Nun hat man aber Eltern, die ein schwerst krankes Kind auf der Intensivstation haben, die man in der Regel erstmal nicht konfrontativ angeht, auch wenn der Vater sagt, Gott schickt meinem Kind so viel Schmerz, wie es aushalten kann, und mein Kind ist stark. Ja, also da, ja, das, also so eine irrationale Wendung, wo man denkt, ai, 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 ja, was steckt da dahinter? Und sich dann nicht selber aufzurufen und sagen, da musst du jetzt mit voller Breitseite für die Interessen des Kindes eintreten. Das gibt es, habe ich dann Schuld? Naja, ich trage Verantwortung oder das Team gemeinsam, da geht es ja schon los, trägt Verantwortung. Da gab es einen Konsens, das erstmal nicht konfrontativ zu machen. Es gab dann 2 Tage später einen Konsens, es sehr konfrontativ oder sehr wohl konfrontativ zu machen, und die Situation hat sich dann auch geklärt. Aber die Frage ist immer in der Medizin, was ist das Notwendige, was zu tun ist, und was ist das, was man zusätzlich tun kann? Und wenn der Kollege in der Notaufnahme das Notwendige getan hat, aber möglicherweise keine Anzeichen für den Infarkt sehen konnte und deswegen sich nicht interdisziplinär beraten lassen, dann ist das zwar nicht rein schicksalshaft, ist aber auch den Organisationsbedingungen des Nachtdienstes auf einer real existierenden Notaufnahme mit anzurechnen.
Die Frage nach dem Notwendigen, also vielen Dank für diesen Einblick. Ich würde gern für unsere nächste Situation auf Intensiv bleiben. Sagen wir mal, Sie hören dort im Stationszimmer diesen Satz: Selber schuld, wenn der so dick ist und sich nicht gegen Corona impfen lässt. Jetzt hängt er am Tubus. Was sagt man in so einer Situation?
Zunächst mal würde ich sagen, erstens, das geht uns nichts an. Wissen wir, warum dieser Mensch adipös sind? Haben wir krankhafte Ursachen? Gibt es eine bestimmte genetische Disposition? Ist das fehlende Selbstdisziplin? Ist das der berühmte Kummerspeck? Machen wir uns nichts vor. Es gibt viele Menschen, die mit den Lebensbedingungen unserer modernen Gesellschaft wirklich nicht gut zurechtkommen. Und es wird nicht einfacher. Viele von uns empfinden das ja selber so, dass Vertrautes und Sicheres einem zwischen den Händen zerrinnt. Und das beantworten Menschen sehr oft auch somatisch. Massives Übergewicht ist ja auch eine Ess- oder Körperbildstörung, die da eine Rolle spielt. Also würde ich sagen, erstmal Vorsicht bei dem Übergewicht. Bei der Impferei ist es tatsächlich so, wie wir schon eigentlich diskutiert haben. Ich halte es für tatsächlich fehlende Solidarität und auch fehlende Eigenverantwortung, wenn Sie so wollen, fehlende Selbstwirksamkeit, wenn man sich in einer pandemischen Lage, wie wir sie haben, nicht impfen lässt, weil das die einzig sinnvolle Exit-Strategie aus der Pandemie ist. Und der einzig sinnvolle Schutz ist die Maske. Und wenn ich dann sehe, dass Impfgegner ohne Maske demonstrieren, wird es dann für mich sozusagen doppelt irrational. Sei es drum, aber der Satz gilt: erstens, zunächst mal geht uns das nichts an. Zweitens, wer sind wir, über diesen Menschen zu urteilen? Jeder von uns hat sicherlich Dinge in seinem Tageslauf, die nicht gesundheitsfördernd sind. Es ist tatsächlich so, dass die Betroffenheit groß ist, wenn Ungeimpfte in eine schwere Behandlungssituation wegen Covid kommen. Und ich kann auch verstehen, dass da Enttäuschung und möglicherweise auch Zorn entsteht, weil etwas unnötig ist oder nicht schicksalshaft ist. Aber das gilt in ganz vielen Bereichen der Medizin. Deswegen glaube ich, ja, es gibt ab und zu solche Ventile, Aber man sollte das auch nicht verurteilen, aber man sollte sich dann immer selber zur Ordnung rufen oder sich zur Ordnung rufen lassen. Und ich finde, in guten Teams, so erlebe ich das, passiert das auch. Es ist nicht so, dass wir in der klinischen Ethikberatung frei von sowas sind. Ja, also der Fall, den ich vorhin geschildert habe, der ist tatsächlich so eskaliert, dass der Kindsvater mich nach Androhung des Entzugs des Sorgerechts auch geschlagen hat. Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich das nicht wertfrei und rational hingenommen habe, sondern froh war, dass der damalige Oberarzt eine starke körperliche Präsenz im Raum hatte. So, aber das ist eine der schönen Sachen an der Medizin ist ja, dass die klinische Praxis so viele Überraschungen und so viele Herausforderungen bereithält, dass wir eigentlich in so einem Zustand ständiger Wachstumsschmerzen unterwegs sind. Ja, wir wachsen, aber es ist nicht immer leicht. Es ist nicht immer leicht. Und sich das einzugestehen, dass man solche moralischen Reflexe hat und dann aber zu reflektieren und zu sagen, wofür bin ich da, ohne Ansehen von Partei, Person und so weiter, behandle ich so gut ich kann und sich vielleicht, und wenn's man sich's nur einredet, sich einredet und sagt, und wenn wir den durchbringen und ihn überzeugen können, dass Impfung eine super Sache ist, dann wird das vielleicht ein ganz toller Multiplikator für die Sinnhaftigkeit von Corona-Schutzimpfungen.
Vielleicht noch eine Situation, diesmal mit einer externalen Schuldzuweisung an die Behandelnden. Sagen wir, die Frau eines Mannes, dem gerade wegen seiner peripheren arteriellen Verschlusskrankheit das linke Bein amputiert werden musste, die macht Ihnen als behandelnden Arzt Vorwürfe. Sie hat nicht energisch genug auf den Rauchstopp des Mannes hingearbeitet. Und Sie hören sich das an und denken, vielleicht ist was dran. Nachdem Sie jetzt 15 Jahre auf den Mann eingeredet haben, haben Sie zuletzt ein bisschen resigniert und das Thema nicht mehr ganz so oft auf die Agenda gebracht. Wie geht man denn jetzt mit so einer äußeren Schuldzuweisung um, an der vielleicht auch was dran ist?
Ja, das ist tatsächlich eine extrem knifflige Frage. Und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als hätte man als Ethiker auf jede Frage sofort eine schlaue Antwort. Wir haben das selber mehrfach erlebt, solche ähnlichen Konstellationen. Und ich denke, was einem da wirklich hilft, und das meine ich gar nicht als Ausflucht, ist, sich mal mit Evidenz zu befassen. Was bringt Menschen davon, von ihrer Nikotinsucht Abstand zu nehmen? In der Regel sind das wirklich einschneidende Lebensereignisse. Es gibt Menschen, die aus freien Stücken sagen, so ab morgen rauche ich nicht mehr und es nicht mehr tun. Das gleiche gilt für Alkoholkonsum. Die sagen, oh, jetzt habe ich ein bisschen viel Übergewicht und ab und zu zwickt es in der Magenschleimhaut, jetzt trinke ich nichts mehr. Aber die meisten Menschen werden selbstwirksam vor dem Hintergrund von einschneidenden Lebensereignissen. Also Angst vor Krankheit, Angst, das Bein zu verlieren. Das Gespräch mit dem Arzt, mit der behandelnden Ärztin ist ja immer rationalisiert. Also sie werden sich ja nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, jetzt hören Sie mal auf zu rauchen, sonst müssen wir Ihnen das Bein abnehmen. Ja, oder im Aufklärungsgespräch sagen, wenn wir Sie jetzt nicht untersuchen, wenn wir jetzt keine Koloskopie machen und Sie weiterhin so viel Alkohol trinken und sich ungesund ernähren, na, dann kommen Sie aber nicht um künstlichen Darmausgang herum. So redet ja keiner, ja. Also man produziert ja diese Selbstwirksamkeit nicht dadurch, dass man Drohkulissen aufbaut. Insofern, ja, muss der Arzt selbstverständlich auf gesundheitsschädliches Verhalten hinweisen und im besten Falle auch Optionen aufzeigen, wie man das loskriegt. Also wie man diese Sucht losbekommt und nicht nur sagen, ha, Sie müssen mal aufhören zu rauchen, das ist aber nicht gut für Sie, sondern da muss der Merkzettel in die Hand, wo das Entwöhnungsprogramm ist und wie man es macht und wo es eine psychosomatische Klinik gibt, die einen da betreut oder wie auch immer. Das muss dann schon kommen. Und wenn man das getan hat, dann gilt es halt auch zu akzeptieren, dass Menschen selbstwirksam sind. Und wenn ich in einer Partnerschaft lebe und mein Mann mir sehr viel wert ist und ich ihn von Herzen liebe und ich selbstverständlich möchte, dass er auf zwei Beinen durch die Welt läuft, dann ist natürlich auch das eigene Lebensumfeld für Selbstwirksamkeit erheblich und dann kann man sozusagen die Verantwortung nicht diffundieren. Das passiert ja oft, ne? Dass Patienten und Angehörige so eine Verantwortungsdiffusion, das hätten doch die Ärzte sehen müssen, das hätte doch anders versorgt werden müssen und machen. Es gibt tatsächlich einen sehr, sehr schwierigen Transplantationsfall, den wir vor vielen Jahren beraten haben. Und da ist entschieden worden, einen 37-jährigen Mann nach extremem, fast suizidalen Alkoholabusus nicht für eine Lebertransplantation zu listen. Hintergrund war, dass er aus einem, man muss wirklich sagen, suizidalen Trinkgelage, wo er sich in seiner Wohnung mit hochprozentigem über viele Tage eingeschlossen hat und nichts anderes konsumiert hat, per Notaufnahme kam und dann in einem Leberversagen landete. Nimmt man die Leitlinie mit halbem Jahr Abstinenz ernst, hätte er sowieso nicht qualifiziert. Dazu kam noch, dass es eine unklare Infektquelle gab. Und unsere internistischen Kollegen gesagt haben, das wollen wir erstmal abklären, bevor wir jetzt eine Immunsuppression machen, was da eigentlich sozusagen im Hintergrund lauert. Die Anästhesie hatte große Probleme aufgrund der Instabilität, den Patienten einzuleiten für so einen massiven Eingriff. Also das war so eine Gemengelage, die dann dazu geführt hat, nach Ethikkonzil, dass wir gesagt haben, also wir schlagen vor, dass man zumindest mal abklärt, was da noch internistisch im Busch ist, infektiologisch, bevor man sich für eine HU-Listung entscheidet.
Entschuldigung, wenn ich da kurz eingrätschen darf,
Ja.
HU für High-Urgency-Listung, richtig?
Ja,
Ja.
High-Urgency-Listung, genau. Das hat dann tatsächlich so 1,5 Tage gedauert und in dieser Zeit hat der Patient eine fulminante Aspergillus-Infektion entwickelt und war dann auch nicht mehr transplantabel, weil nicht immunsupprimierbar und ist tatsächlich in unserem Haus verstorben, was dazu geführt hat, dass die Verlobte und die Familie dieses Mannes uns verklagt hat, auf Vorenthaltung eines lebensrettenden Organs. Jetzt ist aber interessant, wie man sich sozusagen vorgerichtlich auf dieser Ebene auseinandergesetzt hat. Natürlich werden Staatsanwaltschaften tätig, wenn es um sogenannte Kapitalvorwürfe geht, also Totschlag oder ähnliches. Aber es ist immer noch so, dass die Indikation zur Transplantation nicht die Angehörigen stellen, sondern die Ärzte. Und es ist auch so, dass ein solcher Alkoholabusus, der wohl auch schon lange bestand, weil müssen sich sehr mühen, um innerhalb von 10 Tagen ihre Leber dysfunktional zu trinken. Das funktioniert ja nicht, sondern da muss es einen lange bestehenden Abusus gegeben haben, der dann in so einem Ereignis gipfelte, muss man auch sagen, naja, also wenn du diesen Mann wirklich so geliebt hast, warum ist dir nichts aufgefallen? Warum gab es keine Intervention vom Umfeld? Warum drückt sich die Sorge um diesen Menschen so spät und an der falschen Stelle aus? Ich glaube, das muss man dann, auch wenn das jetzt brutal klingt, schon zurückspielen. Im Prinzip kam es nie zu einer rechtlichen Auseinandersetzung, weil völlig klar war, dass keine Indikation zur Transplantation bestand. Aber für Angehörige ist es dann tatsächlich so, die haben dem das Organ nicht gegeben und deswegen ist er gestorben. Nein, er ist gestorben, weil es einen lange bestehenden Alkoholmissbrauch mit einem Einzelereignis gab, das suizidale Absichten nahelegt und die Familie offensichtlich nicht die Mittel und die Möglichkeiten hatte, da zu intervenieren. Also da muss man, glaube ich, auch klar sein, auch das amputierte Bein ist nicht die Schuld der Ärzte, sondern ist der Versuch, das Nötige zur Rettung dieses Menschen noch zu tun, wenn andere Versuche über langjährige Beratung nicht fruchten. Vielleicht ein Tipp für die Praxis an der Stelle, wenn man das merkt, kann man durchaus Patienten vorschlagen, sich mal eine andere Meinung einzuholen. Also manchmal dringt man ja einfach nicht mehr durch. Und vor lauter Angst, dann sozusagen einen Stammpatienten zu verlieren, immer auf die gleiche Stelle sozusagen zu reden, ist nicht der richtige Weg, sondern dann lohnt es sich vielleicht mal, jemanden anderes ins Sprechzimmer zu setzen, wenn man mehrere Kollegen in einer Praxis ist, und zu sagen, vielleicht redest du mal mit dem. Ich habe dem das jetzt schon 20 Mal gesagt und es wird wirklich schlimm. Und vielleicht kannst du ihn besser erreichen als ich.
Vielen Dank auch für diesen Tipp in die Praxis. Sie sprachen evidenzbasierte Maßnahmen zum Rauchstopp an. Dazu möchte ich gerne auf einen Blogartikel von uns auf einem Amboss-Blog verweisen. Link in den Shownotes, da werden die evidenzbasierten Maßnahmen gezeigt. Und auch zum Thema Alkohol und schädlichem Alkoholkonsum haben wir eine Podcast-Folge, auch hier der Link in den Shownotes. Professor Paul, jetzt haben Sie nicht nur Medizin und Philosophie studiert, sondern auch Geschichte. Und auf die würde ich gerne einen Blick werfen. Wie verändert sich Schuldzuweisung an Krankheit über die Zeit? Beispielsweise, wenn wir die Syphilis ansehen und HIV-Infektionen. Die Syphilis war ja über Jahrhunderte der Inbegriff der Verderbtheit. Man infizierte sich aufgrund eines unlauteren Lebenswandels. Die Krankheit war mit starker Schuld assoziiert. Und auch HIV war mit Schuldzuweisungen behaftet und ist es immer noch. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts galt HIV für viele als Strafe Gottes. Schwulenseuche war damals ein stehender Begriff und ein gewisser Horst Seehofer sagte 1987, Zitat, die Pflege der AIDS-Patienten in teuren Krankenhäusern ist auf Dauer gar nicht zu finanzieren. Deshalb sollten diese Kranken in speziellen Heimen konzentriert werden. Verstörende Worte. Während die Syphilis heute in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch eine Rolle spielt, geben immerhin noch 95% der HIV-infizierten Menschen in Deutschland an, im letzten Jahr wegen ihrer Erkrankung diskriminiert worden zu sein. Besonders häufig übrigens im Gesundheitswesen. 56% hatten hier mindestens eine negative Erfahrung. Woher kommt diese unterschiedliche Entwicklung bei der Erkrankungen? Sind wir bei unheilbaren Krankheiten schneller dabei, Schuldige zu suchen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, zunächst mal muss man verstehen, dass solche Erkrankungen immer irgendwie mit Fremdheit assoziiert werden. Also die Syphilis war ja die Franzosenkrankheit. Man muss verstehen, damals kam alles Schlechte aus dem Westen, während jetzt das Schlechte häufig aus dem Süden oder dem Osten zu kommen scheint.
China Virus.
Ja, China Virus, Ebola, jetzt sprechen wir über bestimmte resistente Tuberkulosen von Menschen, die aus der Ukraine flüchten müssen und. Also als Herausforderung für unser Gesundheitssystem. Da gibt es eine Tradition, dass man sozusagen das Unerklärliche tatsächlich, wir sprechen über Schuld, erstmal schuldhaft den anderen zuschreibt. Ja, das sind die anderen bei HIV, die diese andere Sexualität haben. Ja, es gab im Scientific American einen langen Beitrag darüber, dass HIV etwas ist, was durch diesen unnatürliche Form des Analverkehrs ausgelöst wird. Und dass es deswegen höchstwahrscheinlich auf homosexuelle Männer begrenzt bleibt. Ja, was auch damals schon falsch war, als das publiziert wurde. Die Frage, ob das historisch sich gewandelt hat. Naja, ich glaube, dass der Umgang mit Syphilis für viele Generationen einerseits was mit Schuld, aber auch etwas mit großer Verunsicherung und mit Sexualmoral zu tun hatte. Wir jetzt aber eine ganz andere Sexualmoral haben, die auch einerseits offener, möglicherweise kann man auch sagen, andererseits drastischer ist. Denken Sie an Shades of Grey oder Feuchtgebiete oder Ähnliches. Gleichzeitig ist es auch da eine Frage nach Selbstwirksamkeit. Wenn Sie als homosexueller Mann bestimmte Formen der Sexualität ausleben, können Sie das selbstwirksam sein. Wir haben eine Zeit in den USA in der Gegend von San Francisco gelebt. Da gab es in der Gay-Community eine irre Diskussion über Darkrooms. Ja, also das war da damals noch etabliert. Wir sprechen von Ende der 90er Jahre. Und das galt eigentlich als ja risk-taking behavior. Also das war nicht akzeptiert so richtig in der Community. Ja, es gibt ja auch heterosexuelle Praktiken, die in der heterosexuellen Community nicht so richtig akzeptiert sind und trotzdem praktiziert werden. Ja, insofern nimmt sich das eine nichts mit dem anderen. Was ich nur sagen will, ist, ich habe als HIV 1983 tatsächlich, kann ich mich gut daran erinnern, weil ich da Abitur gemacht habe, in unser Leben trat und 84 deutlicher wurde, was da passiert. Und 85 ist endgültig irgendwie da war. Und als ich dann anfing zu studieren, so um 85, 86, hat es schon das Verhalten auf Studentenpartys verändert. Wenn man sich die Syphilis anguckt, dann hat das Sexualverhalten der Leute extrem verändert. Und meine Großmutter hat tatsächlich, als das dann 83 kam und da lebte sie noch, sagte, euer AIDS ist unsere Syphilis. Wir hatten alle Angst, in körperlichen Kontakt zu treten. Na klar, weil du kannst dir das nicht vorstellen. Ich bin jetzt eine alte Frau. Ja, wir waren jung, wir waren hübsch, wir waren abenteuerlustig. Und über allem schwebt Syphilis. Und du weißt nie, wie weit gehst du. Du hast immer Angst. Es ist nie eine freie Sexualität. Und so ging es unserer Generation, glaube ich, auch. Und was schon erstaunlich ist, ist, dass in der Zeit, wo HIV eigentlich zu einer chronischen Erkrankung geworden ist und nicht mehr zu einer unmittelbar tödlichen und nicht mehr ins AIDS-Hospiz führt oder so, ja, dass trotz allem immer dann, wenn Krankheit mit Sexualität verbunden ist, Schuld eine erhebliche Rolle spielt. Eine unserer Doktorandinnen, eine ganz fantastische Frau, die jetzt Gynäkologin in Hamburg ist, hat eine Dissertationsschrift über den Kenntnisstand der Studierenden zum Thema sexuell übertragbare Erkrankungen gemacht. Eine Umfrage mit mehreren tausend Rückläufern. Und der Kenntnisstand über sexuell übertragbare Erkrankungen ist erschreckend gering. Also HIV geht noch. Chlamydien, denken schon viele, ist eine Inselgruppe, wo man Tauchurlaub machen kann. ja, es ist tatsächlich so. Und wer dann wie für Prävention zuständig ist, ist auf eine erschreckende Weise in alten Rollenmodellen erstarrt und auch eindeutig, man hält das für einen Treppenwitz, aber eindeutig auf Fakultäten zuordnenbar gewesen, dass das schon erschreckend ist. Und die Konsequenz kann eigentlich nur sein, wir brauchen andere Sexualpädagogik. Und das würde ich mir auch für die Medizin insgesamt wünschen, dass das Thema Sexualität, ähnlich wie das Thema Tod und Sterben, eine ganz andere Bedeutung bekommt in jeder Ausbildung, nicht nur in der ärztlichen, sondern auch in der pflegerischen Ausbildung, dass man mal ein Grundverständnis dafür entwickelt, was Sexualität ist, macht, tut, wo Grenzen der Verantwortung verlaufen, was Impulse sind, wie man sie kontrolliert, welche man nicht kontrollieren kann und wie daraus Schuld entsteht oder eben nicht. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Teil, um auch diese manchmal sehr verquere Moralisierung von Krankheit, die mit Sexualität zusammenhängt. Und sei es nur die Feigwarze, ja, oder Genitalherpes oder was einem so einfällt, dann doch ein bisschen professioneller in den Blick zu nehmen.
Mich würde noch interessieren, wo geht die Reise überhaupt hin? Die Forschung deckt ja immer weitere Risikofaktoren auf, aber auch Risikogene. Zukünftig werden Gentests voraussichtlich immer erschwinglicher und damit dann auch in der Breite verfügbar. Der Staat fördert Präventionsmaßnahmen, die Krankenkassen bieten sie an, die Menschen nehmen sie wahr. Wer spezielle Risikogene hat, verhält sich entsprechend. Professor Paul, wo finden wir denn im Jahr 2050 überhaupt noch Schuldige für Erkrankungen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir erleben es tatsächlich mehr und mehr, dass Schuld und Verantwortung, ähnlich wie weite Teile unseres Lebens, stärker globalisiert sind. Also wir, selbstverständlich sind wir immer noch Nutznießer der Globalisierung durch billige Warenströme und. Und selbstverständlich sind wir damit auch mitverantwortlich für Arbeitslebens- und Gesundheitsverhältnisse in anderen Ländern. Die Debatte um die global gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was alles schiefläuft. Das glaube ich, kann man nicht anders sagen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich uns selber in Sphären sehen, die Schuld tragen oder Verantwortung tragen für globale Entwicklungen. Wir werden, glaube ich, vor dem Hintergrund einer noch längst nicht gestellten oder diskutierten Frage, wie das Verhältnis von Umwelt und Gesundheit ist, angesichts der nächsten heraufziehenden Katastrophe, nämlich der Klimakatastrophe, uns die Frage stellen müssen, sind wir schuld an der Vernichtung menschlicher Gesundheit und menschlichen Lebens durch unser Konsum und sonstiges Verhalten? Das ist eine bittere Frage, die gerade meine Wohlstandsgeneration ganz erheblich durchrütteln wird, glaube ich. Und die, fürchte ich, Unausweichliches mit sich bringt. Wenn wir uns zum Beispiel nur den Plastikmüll, das Mikroplastik in den Meeren angucken, wir wissen heute, dass das als Vehikel für neue Bakterienstämme dient, von denen wir noch gar nicht wissen, was passiert, wenn die mal unser Trinkwasser und unsere Böden erreichen. Wir wissen vom Mikroplastik, dass Weichmacher freigesetzt werden, die Östrogene mimikrieren und die erstens Fertilitätsprobleme und zweitens bösartige Neubildungen nahelegen. Wir wissen aber auch, dass wir dieses Mikroplastik bis auf weiteres mal nicht aus unserer Umwelt rauskriegen. Das wird schon die Frage aufwerfen, wer ist daran schuld? Derjenige, der sein Wasser immer noch aus Plastikflaschen trinkt oder einen erheblichen Plastikberg verursacht, ist der schuld? Oder ist das etwas, was im Zuge einer globalen Wirtschaft und globaler Warenströme fast schon unausweichlich ist? Wir nennen das in der Ethik, hat das einen Begriff, das ist moralische Komplizenschaft oder Komplizität vornehm ausgedrückt. Schon die Tatsache, dass sie bestimmte Mobilgeräte besitzen, bestimmte Kleidung tragen, ihr Konto bei einer bestimmten Bank haben, macht uns zu Komplizen von etwas, dem wir gar nicht ausweichen können. Und ich glaube, da wird Schuld oder Verantwortung, weil es so diffus ist, nochmal einen erheblichen Begründungsaufwand auch erfordern. Wir sind mit solchen depersonalisierten Konzepten von Verantwortung noch nicht gut. Da müssen wir besser werden. Und ja, letztendlich würde das auch bedeuten, dass wir ein bisschen besser mit der Verantwortung in Solidargemeinschaften umgehen können.
In dem Fall also eine planetare Solidargemeinschaft.
Wenn Sie so wollen, ja.
Dann kann ich an dieser Stelle gerne auf unsere dreiteilige Podcast-Reihe zum Thema Klimawandel und Gesundheit hinweisen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Und auch im Amboss-Blog beschäftigen wir uns mit Klimakrise und Gesundheit. Links in den Shownotes. Professor Paul, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und mit uns in die Vergangenheit, in die Gegenwart und auch noch in die Zukunft geschaut haben.
Ja, ich danke Ihnen und bleiben Sie gesund und optimistisch.
Das wünsche ich Ihnen auch und das wünsche ich auch all unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com/blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und zur Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.